Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
US-Comedy-Star Carl Reiner ist tot. Seine Filme, TV-Shows und Sketche sind bis heute legendär.
Ladies and gentlemen, this gentleman here is one of the phenomena of the world. He looks no older than Mr. Sean, and yet he is 2,000 years old. Is that true, sir?
Yes, you want to see my driver's license?
No, we have it authenticated. The Mayo Clinic has checked you out and said that you are 2,000. Sir, what has kept you alive for 2,000 years?
When I'll go in an airplane.
Der 2000 Jahre alte Mann Carl Reiner und Mel Brooks, 1967, langes her. Wir schauen uns gleich seine größten Erfolge und sein Leben genauer an. Herzlich willkommen. Millionen Bayern und natürlich Touristen weltweit trauern, weil das Oktoberfest dieses Jahr ausfällt. Oder vielleicht doch nicht.
Es wird keine Wiesen geben, mir wird es überleben. Bin alle gesund, bleib ist es wunderbar. Und weil es keine Wiesen gibt, gibt's auch keinen Wiesen-Hit. Mei, dann gibt's ihn heute im nächsten Jahr.
Ja, ob so einfach ist, bis nächstes Jahr warten, das wollte Autor und Regisseur Philipp Gröning nicht. Denn wenn andere Events online stattfinden können, wieso dann nicht auch die Wiesen? Grönings Multimedia-Projekt Oktoberfest Phantom soll einen virtuellen Besuch möglich machen. Phantom steht dabei für den Phantomschmerz, den die Wiesenfans wegen der Absage empfinden. Und Philipp Gröning ist jetzt am Telefon. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wie sieht denn dieser multimediale Besuch aus?
Naja, online wird man es nicht machen können, sondern man wird hingehen müssen, zum Beispiel, sagen wir mal, ins Haus der Kunst oder in die Kunsthalle Hamburg oder ins K21 in Düsseldorf, je nachdem, an welchen Location wir das dann zeigen können. Oder in Amsterdam im AI oder in Melbourne im ACMI. Mhm. Und dort wird man in einer VR-Installation, also Virtual Reality-Installation, sozusagen eine... die Abwesenheit des Oktoberfests sehen. Die Abwesenheit ist ja mehr als nichts. Man weiß ja, was einem fehlt. Und wir machen mit einer Cloud, Point Cloud, also Punktwolke, erzeugen wir sozusagen aus vielen, vielen in Social Medias gefundenen Clips und Fotos, erzeugen wir so eine statistische Erinnerung, quasi das statistische Erinnerungsbild.
Das ist natürlich noch ein bisschen abstrakt. Also das heißt, Videos, die Leute von anderen Jahren beim Oktoberfest gemacht haben, die werden dann quasi da gezeigt, zusammengefasst?
Nee, das ist noch viel abstrakter. Ich habe ja eine Gastprofessur gehabt an der Kunstakademie in München und da habe ich über Artificial Intelligence gearbeitet mit meinen Studenten. Und wir haben dabei entdeckt, dass wenn die Artificial Intelligence sozusagen die Aufgabe kriegt, etwas zu rekonstruieren, dann macht die das, die rekonstruiert den Raum, so mehr oder weniger, kann aber nur das rekonstruieren, was die Menschen in ihren Erinnerungsbildern ins Netz gestellt haben. Mhm. Aber das Überraschende ist, die Menschen selbst, egal wie viele Selfies man hat, werden rausgerechnet, weil die Artificial Intelligence versucht zu sagen, was sind ortskonstante Dinge. Mhm. So. Und ortskonstant ist natürlich der Mensch nicht. Beim Oktoberfest passiert was ganz Verrücktes. Dadurch, dass so viele Menschen da sind, entsteht so etwas Ähnliches wie eine Menschenmasse, aber sehr, sehr abstrakt. Und wenn man sich darin bewegt, ich war gerade gestern in Düsseldorf bei meinem Partner, mit dem das sozusagen in Virtual Reality umgesetzt wird. Es ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, wie man sich bewegt, quasi in einer schemenartigen Landschaft, wo man erkennt, es ist das Oktoberfest und es hat aber halt was Ruinöses sozusagen. Eben die Abwesenheit. Es ist wirklich das Bild der Abwesenheit gebaut aus der Erinnerung.
Mhm. Und das heißt, ich brauche im Prinzip eine VR-Brille oder also auf jeden Fall Kopfhörer, um den Sound mitzubekommen und um das Ganze als ja, virtuelles Erlebnis zu bekommen.
Ja, das braucht man, aber ich denke, wir werden das mit großen Institutionen weltweit, sind wir gerade im Gespräch, im Grunde, was wir machen wollen, auf jeden Fall mal gucken, ob es klappt, man ist ja immer optimistisch als Künstler. Mhm. Was wir wollen ist, zu dem Zeitpunkt, wo der Anstich hätte sein sollen im Oktoberfestzelt, wird zeitgleich in New York, in Melbourne, in Zürich, in München, in Amsterdam, in St. Petersburg diese Installation in bestimmten Institutionen zugänglich gemacht. Mhm. Und die Leute können dort hingehen und können sozusagen dieses Geisterhafte erleben. Und auf der Tonebene ist aber eine ganze Menge los, weil im Ton nehmen wir die Töne aus dem Oktoberfest und verteilen die sozusagen im Raum. Das heißt, man kann in dem Raum sich virtuell bewegen und plötzlich klingt es ganz anders als vorher. Auch da lassen wir gerade durch AI Sachen rausrechnen, das hat noch nie jemand vorher gemacht, sozusagen nach ganz bestimmten Tonsequenzen suchen in Massen von diffusen Tönen und da kommen sehr überraschende Dinge raus.
Vielleicht ist es dann ungefähr so, wie wenn man dann mit 3 Promille durchs Käferzelt stolpert oder so. Das Ganze wird ja mit 30.000 Euro gefördert vom Film-Fernsehfonds Bayern. Also da scheint ja wirklich ein richtiger Bedarf erkannt zu werden. Oder wie sehen Sie das?
Es ist viel schöner. Es ist einfach so, das Gremium hat gesagt, ich soll einen Pitch machen. Ich soll denen sozusagen in 5 Minuten dieses Projekt einfach erklären. Mhm. Und die haben nach diesen 5 Minuten offensichtlich das Gefühl gehabt, dass das so spannend ist, zu sagen, wir nehmen den statistischen Durchschnitt der Erinnerung und bauen daraus ein Phantom der Abwesenheit, dass die sofort gesagt haben, okay, wunderbar, das wollen wir einfach sehen. Wir sind selber neugierig, wie das ausschaut.
Mhm. Und wird es dann in irgendeiner Form auch Kommentare geben oder vielleicht sogar Kritisches zu diesem Oktoberfest-Wahnsinn?
Nö, nee? Weil wenn du dich da drin bewegst, also ich war jetzt gestern in diesem riesigen Virtual Reality Zelt, sowohl das Schöne am Oktoberfest, ich bin ja persönlich Oktoberfest-Fan, muss ich zugeben, und zwar großer Fan, sowohl der Wahnsinn als auch die Schönheit erscheint da drin sofort. Als sozusagen Erinnerung, als Phantomschmerz, aber auch als Phantomfreude, dass man denkt, so ist es. Aber es ist halt das Bild der Abwesenheit, das die Punktcloud macht ja sozusagen, ich sehe ja nicht das Feld, ich sehe ja auch nicht die Menschen, ich sehe nur genau die Punkte, wo Objekte wären. Es ist sozusagen wie in der Erinnerung, wenn mir etwas fehlt, dann weiß ich ja, wie das aussieht, was mir fehlt. Es ist halt nur nicht da.
Per VR-Projekt. Einfach doch auf die Wiesen gehen. Philipp Gröning und sein Multimedia-Projekt Oktoberfest Phantom. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Alles Gute dafür.
Danke.
Karl Reiner ist gestorben, eine Comedy-Legende in den USA, Schauspieler, Komiker und Regisseur. Vermutlich kennen Sie eher seinen Sohn Rob Reiner, der Harry und Sally damals gedreht hat. Karl Reiner hat schon in den 60er Jahren Erfolge gefeiert, zum Beispiel mit der Sitcom The Dick Van Dyke Show. Später folgten dann Filme wie Reichtum ist keine Schande, Ocean's 11 oder auch Solo für 2.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Schätzchen. Na, wie fühlt man sich mit 38?
Großartig. Denk mal, in 2 Jahren bin ich 40, in 12 Jahren bin ich 50. Ich bin so ungeheuer neugierig und gespannt auf alles. Das macht Spaß.
Ach, Liebling.
Ja, was wird aus meinem Leben? Was mache ich mit meiner Karriere? Was mache ich mit uns?
Du langweilst uns.
Tja.
Steve Martin in Solo für 2 von 1984. Der Regisseur Karl Reiner ist mit 98 Jahren jetzt verstorben. Drehbuchautor Stefan Stuckmann kennt sein Werk ganz gut. Ich grüße Sie.
Hallo.
Jetzt haben wir den Regler auch auf. Hallo nochmal. Was war denn das tollste, witzigste eigentlich, was Karl Reiner überhaupt gemacht hat?
Oh, das ist eine gemeine Frage bei so einem langen Werk. Mhm. Ich würde fast sagen, für mich als Autor ist fast interessanter, was er hinter den Kulissen alles geschaffen hat. Also neben den 1000 Sachen, die sehr, sehr lustig waren, ist er so einer der großen Innovatoren einfach des quasi der industriellen Comedy gewesen. Das klingt jetzt so platt, aber tatsächlich so heute, wir gucken so gerne Sitcoms und all dieses, was man so heute kennt über Showrunner, also Autoren, die Serien prägen. Das wurde alles irgendwie, da wurde alles der Grundstein gelegt in den 50ern, 60ern. Mhm. In Sendungen wie der Dick Van Dyke Show und wo Karl Reiner einfach also Regie geführt hat, mitgespielt hat, geschrieben hat und einfach wo wenige Leute konzentriert an einem Ort fast alles in Los Angeles rausgekriegt haben, wie ist man quasi seriell lustig und wie ist man beständig lustig, wo einfach jede Woche, damals ja noch live, Magnetband gerade erst erfunden wurde, einfach live täglich oder jede Woche einmal 1 Stunde, 2 Stunden Comedy einfach rausgehauen werden mussten und da ist so seine große Innovationskraft.
Ja, hören wir mal, wie das damals klang.
The Dick Van Dyke Show.
I dream of a Morris with a light blue Rolls.
Who is Morris?
Oh, just a fellow with a Rolls Royce who's gonna drive up and take me away from all of this.
You never mentioned him before.
Well, I invented him. He's kind of like a male Tinkerbell.
Also, ja, eine klassische Sitcom, wenn man so will, aber eben auch damals ein innovatives Format.
Ja, es ist also fast schon erstaunlich, wie modern das war. Oder aus deutscher Sicht kann man auch sagen, ihr seiner Zeit voraus. Dick Van Dyke Show, die Grundidee, die Hauptfigur Dick Van Dyke, der immer noch lebt, der sich selbst spielt, mehr oder weniger, der ein Chefautor ist von einer Late-Night-Show in New York, glaube ich. Und die Serie spielt zu großen Teilen entweder im Autorenbüro dieser Show oder bei ihm zu Hause mit seiner Frau, gespielt von Mary Tyler Moore, die danach auch riesige Karriere gemacht hat. Aber tatsächlich diese Show hinter den Kulissen von einer anderen Fernsehshow, ich habe sowas Ähnliches mal in Deutschland gepitcht und Kollegen auch. Das ist irgendwie ein beliebtes Format. Und in Deutschland, jeder Fernsehsender jagt einen sofort damit vom Hof, weil die denken so, das interessiert niemanden. Fernsehen über Fernsehen ist stinklangweilig. Und das haben die in den 50ern schon gemacht. Und es war wahnsinnig erfolgreich.
Ja, das heißt, sie sind direkt als Drehbuchautor von ihm beeinflusst, von Carl Reiner.
Total, ja. Absurderweise auch, als ich angefangen habe zu schreiben, war 2004. Das heißt, es war so vor YouTube. Ich glaube, Wikipedia gab es auch noch nicht. Das heißt, da musste man sich mal DVDs irgendwie im Internet bestellen, dann einen Monat später hier um die Ecke im Zoll abholen. Und es war sehr, sehr mühselig und es war schwer, so rauszukriegen, okay, was gibt's eigentlich? Was sind so die großen Erblinien der Comedy? Und tatsächlich habe ich erst später, als es dann leichter war, an solche Sachen ranzukommen, habe ich rausgekriegt, was er alles für Dinge gemacht hat. Also er nicht nur allein, aber tatsächlich auch die Leute, die damals um ihn rum waren. Er hat ja damals schon gearbeitet mit Mel Brooks, mit Woody Allen war auch schon dabei, Dick Van Dyke, Mary Tyler Moore, Neil Simon, der danach zum Broadway gegangen bin. Also es war so eine Gruppe von Leuten, die quasi so die Beatles der Comedy waren damals.
Also wenn er dieses Genre geprägt hat, Sie haben gesagt, das war in Amerika eben erfolgreich, in Deutschland oder in Europa ist es weniger erfolgreich. Setzt sich diese Linie weiterhin fort?
Heute ist es natürlich viel leichter, solche Sachen zu finden. Also das Absurde ist, fast alle anderen dramatischen Erzählformen wurden immer sehr stark geprägt vom Film oder vom Theater, von der Bühne. Bei Comedy war es eigentlich im 20. Jahrhundert komplett andersrum. Comedy-Innovation kam fast immer aus dem Fernsehen. Es war Anfang des 20. Jahrhunderts, war es noch die Bühne, so mit Chaplin und Dick und Doof, die von der Bühne kamen. Aber sobald es das Fernsehen kam, kam Comedy-Innovation immer vom Fernsehen, weil es aus der kleinen Form heraus entsteht, aus dem Witz und dem Sketch. Und da kann man sich ausprobieren, man kann Dinge testen und dann, wenn es funktioniert, sagen, okay, jetzt versuchen wir das länger. Ja. Und dadurch, dass es quasi viel, viel schwieriger war, vorher bestimmte amerikanische Formate nach Deutschland zu bringen, gibt es eine ganze Schatztruhe von Dingen, die man hier nach wie vor nicht kennt. Also tatsächlich, wenn man jetzt hier über Carl Reiner redet, ist es eher Nischenwissen für Leute wie mich, Comedy-Interessierte. Wenn man in den USA geht und Carl Reiner sagt, dann würde ich sagen, ist es, glaube ich, auf Augenhöhe mit Woody Allen oder Mel Brooks wird er besprochen.
Mhm. Und jetzt gibt es ja auch viele, viele andere Formate, die natürlich via Netflix oder anderen Streaming-Diensten natürlich aus den USA kommen und die wahrscheinlich auch zunehmend hier erfolgreich werden. Und vielleicht kann man in diesem Zuge ja auch Carl Reiner dann eben wiederentdecken. Wenn ich mir jetzt den Humor mal anschaue, also gerade wenn wir Dick Van Dyke Show eben gesehen haben, das ist natürlich schon in einer gewissen Weise klassisch 50er, 60er, also ein Büro mit Männern als Chefs und dann eine Sekretärin, die große Träume hat. Hat er aber auch gegen die Klischees gearbeitet oder war er im Prinzip doch eher drin gefangen?
Ja, dem wurde schon eine große subversive Kraft drin inne, aber man muss ja sehen, das sind alles Männer, die quasi, also Rob Reiner ist, glaube ich, 1922 geboren, das heißt erwachsen geworden in der großen Depression, in der Wirtschaftskrise, dann einfach weitergerutscht in den Zweiten Weltkrieg, dann danach die McCarthy-Jahre. Und in dem Moment, wo all diese Leute, diese Komiker so in den 50ern, Mitte der 50er durchstarten konnten, war das natürlich einmal so ein großes Durchatmen, kam dazu, das waren meistens Söhne von jüdischen Immigranten oder Töchter von jüdischen Immigranten und das war in erster Linie erstmal ein großer Befreiungsschlag. Aber gleichzeitig dadurch, dass es so wenig Plätze gab, wo man sowas machen konnte, es gab ja damals, weiß nicht, 3 oder 4 Fernsehsender und dementsprechend wenig Formate, war natürlich immer der Anspruch, man muss ein riesiges Publikum erreichen. Und deswegen war das immer eine Mischform. Also immer der Anspruch, es muss, weiß ich, 20, 30 Millionen Leute finden. Gleichzeitig waren das natürlich Leute, die sehr smart waren und sehr stark eine eigene Stimme hatten. Und deswegen kann man heute konnte man damals schon diese Formate auf zwei Arten gucken. Also man kann die sehr platt und banal schauen, aber man kann auch quasi die Gewitztheit darin erkennen. Kennen, weil das einfach auf mehreren Ebenen funktioniert.
Nun ist das Fernsehen ja auf dem absteigenden Ast, kann man sagen. Andererseits Kino, da hat er sich ja eben auch versucht, aber vielleicht weniger erfolgreich im Sinne von, also wenn ich mir jetzt die alten Filme mit Steve Martin und so weiter anschaue, dann sind die vielleicht auch noch witzig, aber nicht so witzig wie die Fernsehsachen. Also die scheinen irgendwie länger Bestand zu haben. Wenn dann nun aber eben Fernsehen nicht mehr da ist, bleiben dann nur noch die Streamingdienste, um diese Tradition von Carl Reiner fortzusetzen?
Ich glaube, das Internet kann da oder übernimmt da schon eine große, starke Rolle, weil was ich vorhin gesagt habe, dass Innovation in der Komödie im 20. Jahrhundert immer vom Fernsehen kam, das ist, weil die Formen so kurz sind. Also wenn man wirklich Woody Allen hat am Anfang Witze geschrieben, dann all diese Leute haben angefangen
Stand-up,
mit... Ja, Stand-up und Sketche vor allem. Sketche so als die quasi das kleinste dramatische Form, mit der man sich irgendwie ausprobieren kann. Und das kann man natürlich eins zu eins fortsetzen oder beziehungsweise genau das, was man heute im Internet machen kann. Und wenn Sie heute schauen, wo interessante Leute herkommen, dann ist es fast immer Twitter, YouTube, Twitch, all diese Dinge. Mhm. Und ich glaube, das Internet ist da eigentlich die ideale Fortsetzung von diesem alten 50er, 60er Jahre Fernsehen.
Comedy-Legende Carl Reiner ist gestorben und über sein Leben und was von ihm bleibt, von der Tradition, die er begründet hat, das hat uns Drehbuchautor Stefan Stuckmann erzählt. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Als schönster Mann im deutschen Film galt in den 1930er Jahren Adolf Wohlbrück, wobei der Name selbst Cineasten weniger sagt. Das Berliner Zeughauskino will das jetzt ändern mit seiner ersten Retrospektive nach den Corona-Lockerungen. Wohlbrück, Wohlbrück heißt sie, denn Wohlbrück ging in der Nazizeit nach England ins Exil und startete von dort aus eine internationale Karriere. Außerdem war er Synchronsprecher.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe immer Finsternis geliebt. Ich habe meistens nur nachts gedacht und geschrieben. Das Tageslicht hat mir wehgetan, als ich noch lebte. Die Nacht war mein Freund. Und deshalb freue ich mich, im Dunkeln zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich möchte versuchen, Deutsch zu reden.
Adolf Wohlbrück als deutsche Stimme in der Max Ophüls Produktion Le Plaisir. Jetzt also die Retrospektive im Berliner Zeughauskino und im Studio ist der Kurator dieser Reihe, Friedrich Lang. Hallo.
Hallo.
Herr Lang, wie sind Sie auf diesen, naja, verhältnismäßig unbekannten Adolf Wohlbrück gestoßen, der ja doch tolle Filme gemacht hat?
Ich finde, der ist gar nicht so unbekannt und ich war auch sehr erstaunt, als ich Freunden und auch Kollegen erzählt habe, dass wir eine Retrospektive dazu planen und die sagen, Adolf Wohlbrück, wer? Regisseur? Schauspieler? Den Namen habe ich schon mal gehört. Mhm. Aber für mich, also ich bin vor über 20 Jahren im Fernsehen auf den Film The Red Shoes von Michael Powell und Emmerich Pressburger gestoßen. Und dort spielt er einen sadistischen Ballettimpressario, der aber eigentlich die Kunst über alles schätzt und das Höchste der Kunst irgendwie erreichen will und daran verzweifelt, dass alle anderen Menschen die Liebe, das Leben wichtiger sehen. Und gibt es diesen wunderbaren Satz, Life is so unimportant, also sagt er dann resigniert. Und das war für mich eigentlich der Punkt, wo ich Anton Wahlbrook, wie er damals schon hieß, entdeckt hatte und im Laufe der Jahre dann immer wieder tolle Filme gesehen habe. Filme wie Lola Montes, Filme wie Maskerade oder Victor und Victoria, The Life and Death of Colonel Blimp und so weiter. Oder auch in Le Plaisir hört man ihn zwar nur, aber auch in La Ronde von Max Ophüls ist er irgendwie zu sehen. Mhm. Und dann dachte ich mir eigentlich, Adolf Wohlbrück, Anton Wahlbrook, es gibt zwar diese vielen tollen Filme, aber irgendwie sieht man die immer nur getrennt oder voneinander losgelöst. Und das war eigentlich so ein bisschen die Initialzündung, zu sagen, lass uns die Filme mal zusammenbringen und alle zusammen zeigen.
Liegt das letztlich an, also diese latente Unbekanntheit daran, dass es eben dann das Exil und den Krieg gab und der sozusagen zwei Karrieren hatte, einmal in den 30ern in Deutschland und dann eben in London?
Das mag sicherlich eine Rolle gespielt haben. Ich denke, er ist auch so ein bisschen in der Nachkriegszeit nicht mehr so ganz groß herausgekommen, auch wenn es immer noch Home-Stories in irgendwelchen Frauenzeitschriften gab, wie in den 30ern. Jahren. Aber es lag sicherlich auch daran, dass er so viele Filme dann auch nicht gedreht hat. Er hat zwar insgesamt schon fast 50 Filme oder um die 50 Filme gedreht, aber eben sehr, sehr viele am Anfang seiner Karriere und später, vor allem in der Nachkriegszeit, als er dann auch wieder in Westdeutschland tätig war, hat er vor allem Theater gespielt. Und ich denke, Theater ist dann doch etwas, was vergänglicher oder was man eher vergisst als den Film. Und auch in den Filmen wie jetzt Lola Montes oder so spielt er eben auch nicht die zentrale Rolle. Das ist in dem Fall Martin Carol als Lola Montes. Er spielt eben in einer Episode den König Ludwig von Bayern, der zwar, das ist ein toller Auftritt, eine tolle Rolle, aber eben auch nicht das ganz große Star-Ding im Vergleich zu seinen frühen Rollen.
Mhm. Es gehört ja schon einiges dazu, als Deutschsprachiger eben zu versuchen, in England Karriere zu machen. War das der Hauptgrund, dass er gegangen ist oder war es eben auch, weil er eben schwul war und das nicht offen leben konnte?
Also es ist mit Sicherheit die Homosexualität, die eine Rolle spielte. Es ist aber auch sicherlich eine Frage gewesen, dass er relativ lange damit durchgekommen ist, dass sein Aria-Nachweis nicht komplett geklärt war oder nicht komplett eingereicht war. Und soweit wir das heute nachvollziehen können, wäre er mindestens Vierteljude, wenn nicht sogar Halbjude gewesen nach NS-Gesetzgebung. Also demnach hätte er schon irgendwann damit rechnen müssen, dass das auffällt. Und es gab auch immer wohl gegen Ende der Zeit, die er in NS-Deutschland noch als Star durchaus im Kino präsent war, Anfeindungen, dass mal Schmierereien an seiner Garderobentür waren und so weiter. Also das ist schon alles überliefert. Und ich denke, da war dann der Punkt für ihn irgendwann 1936 erreicht, wo er auch einfach die Chance sah, durch das Hollywood-Remake seines Erfolgsfilms Der Kurier des Zahn, da über Hollywood nach Großbritannien emigrieren zu können. Er hatte, denke ich, von vornherein vor, nach Großbritannien zu gehen. Wahrscheinlich ist auch die Mentalität oder sozusagen diese Haltung zum Film, zum Leben in Großbritannien ihm näher gewesen als jetzt in Hollywood, wo er sich, glaube ich, auch, er war nur kurz dort, aber wo er sich, glaube ich, auch nicht wohlgefühlt hatte. Mhm. Das war sicherlich ein Grund, nach Großbritannien direkt zu gehen auch, ja.
Weil nur in Anführungsstrichen künstlerisch eine interessante Figur oder hat er sich zum Beispiel auch politisch positioniert?
Er hat sich definitiv dann auch, als er in Großbritannien war, politisch positioniert. Er hat definitiv auch Kolleginnen oder Kollegen aus Deutschland in der NS-Zeit versucht zu helfen mit Geld, mit Zuwendungen, auch zu versucht, sie nach Großbritannien oder ins Exil zu bekommen. Das ist auch in ein paar Fällen gelungen, in ein paar Fällen leider nicht. Also er hat sich definitiv da auch dann politisch engagiert, ja, das auf alle Fälle. Und auch in Theaterstücken, in denen er aufgetreten ist, also eher als in Filmen, aber auch durchaus hat er hat mehrere Anti-Nazi-Filme auch gedreht.
Die Reihe im Zeughauskino startet heute Abend mit Gaslight von 1940, haben wir vorhin auch einen kurzen Ausschnitt gehört. Was ist das für ein Film?
Das ist ein viktorianischer Psycho-Horrorfilm, könnte man sagen. Und das war auch so eine Überlegung, ein bisschen so die böseste Rolle, die abgründigste Rolle, die fieseste Rolle, die er in seiner ganzen Laufbahn gespielt hat, sozusagen an den Anfang zu setzen, zu sagen, okay, es gibt dieses Spektrum zwar, es gibt diese ganz vielen Liebhaberrollen, die ganzen vielen Verführerrollen, die ganz vielen Frackrollen in den 30er Jahren. Es gibt aber auch diese ganzen eleganten Adligen und so weiter. Es gibt den Komödianten Wohlbrück, es gibt den Abenteuerhelden. Und bei all diesen Rollen spielt immer so eine latente Abgründigkeit, so etwas zwischen den Zeilen, eine Rolle und zu sagen, okay, wir fangen aber mit dem Film an, wo er wirklich ganz offensichtlich böse ist. Total niederträchtig und gemein. Und das war auch eine Rolle, die ihn selber total beeindruckt hat oder begeistert hat, weil das eben so anders war als das, was er davor gespielt hat.
Und da gibt es dann heute Abend gleich zwei Vorführungen, 19 Uhr und 22 Uhr. Ich nehme an, das liegt an den begrenzten Plätzen
genau.
Wegen Corona.
Mhm. Also wir können nur ungefähr 20-25% der Plätze besetzen und das war auch von vornherein klar, dass die 19 Uhr Vorstellung eigentlich im Prinzip schon mit geladenen Gästen, Unterstützern, Freunden irgendwie ausreserviert sein wird, was jetzt auch der Fall ist, sodass wir gleich gesagt haben, okay, wir machen eine zweite Vorstellung, 22 Uhr, die dann nur für die Öffentlichkeit ist und da gibt es, soweit ich weiß, auch immer noch Plätze. Also Sie können auch gerne heute Abend noch ins Kino kommen oder noch besser anrufen im Zeughauskino. Ich weiß nicht, ob ich die Nummer kurz sagen darf.
Wir haben sozusagen ein deutschlandweites Publikum, aber das kann man sich ja dann im Internet
anschauen.
Genau,
auf der Website des Zeughauskinos ist das auf alle Fälle auch noch zu sehen. Aber wir haben noch Plätze, wie gesagt, für die 22 Uhr Vorstellung.
Das ist gut zu wissen. Wohlbrück, die Retrospektive startet heute Abend im Zeughauskino in Berlin. Herzlichen Dank an Kurator Friederik Lang.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, bei Synema in Wien gibt es auch ein Buch über Adolf Wohlbrück, den wir jetzt zum Abschluss nochmal im O-Ton hören, weil er so schön ist.
Aber, meine Damen und Herren, ist denn Glück eine reine Freude? Gute Nacht, meine Damen und Herren.
Fundstück.
Wie man Mathematik zum Klingen bringt, wurde bei der BBC ab den späten 50er Jahren untersucht, von Künstlern und Musikern in der Abteilung des Radiophonic Workshop. Die dort entstandenen fantasievollen Jingles und Soundeffekte für Radio und Fernsehen kannten keine Grenzen. Sogar Musik konkret und Swing fanden an einem der Tonbandgeräte zusammen. Als 1963 die Science-Fiction-Serie Doctor Who startete, brauchte man einen Sound für die Raumzeitmaschine TARDIS, mit der der Doktor durch die Zeit reiste. Brian Hodgson hat ihn im Stile des gerade begonnenen Space Age komponiert.
Da könnte man eigentlich auch Techno drauf tanzen, nur ohne Beat halt. So hört sich also die Zeitmaschine TARDIS an. Brian Hodgson hat das komponiert und das ist ein Fundstück gewesen von Paul Paulun entdeckt. Ab morgen dürfen ja die Kinos in ganz Deutschland wieder öffnen. Wie gehört, das Zeughauskino in Berlin ja schon heute mit nur 36 Plätzen allerdings und Abstand. Ja, wie es morgen allgemein aussieht, das unterscheidet sich dann auch von Bundesland zu Bundesland, auch von Stadt zu Stadt teilweise. Der Kinobranche gehen die verschiedenen Bestimmungen zu weit, Wissenschaftlern aber zum Teil nicht weit genug. Christian Berndt hat sich umgehört, zum Beispiel beim Bundespräsidenten.
Würden Sie sich denn momentan ins Kino trauen?
Ich bin ein alter Kinogänger, auch wenn das in den letzten Jahren in unterschiedlichen politischen Funktionen etwas schwieriger war. Aber ich freue mich durchaus darauf, auch wieder ins Kino zu gehen.
Ein Bekenntnis zum Kino von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ab dem 2. Juli dürfen die Filmtheater in ganz Deutschland wieder öffnen. Dagegen hat auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach nichts einzuwenden.
Ich bin ein leidenschaftlicher Kinogänger.
Und er würde auch nicht vom Kinobesuch abraten.
Wenn das Kino tatsächlich die Sicherheitsabstände also einhält und der Einlass also so gewährleistet ist, dass man nicht drängelt und die Hygienebedingungen gut sind, dann würde ich das im Prinzip tun. Es gibt keinen Grund, bei bestehenden Abstandsregelungen und bei entsprechender Vorsicht das Kino jetzt noch zu meiden.
Aber deutschlandweit gibt es keine einheitlichen Hygieneregeln für die Kinos. In Nordrhein-Westfalen etwa entfällt die Abstandsregelung zwischen den Kinositzen, wenn die Zuschauer ihre Kontaktdaten hinterlassen. Lauterbach hält nichts davon.
Zunächst einmal lassen sich die Kontaktdaten der Besucher nicht überprüfen, in jedem Fall. Und zum Zweiten ist es auch noch so, damit verhindere ich die Ausbreitung nicht, sondern ich laufe ihr nur hinterher. Das heißt, wenn es dann dazu gekommen ist, bevor ich die Menschen kontaktiert habe, die in der Nähe gesessen haben, können sie es auch schon wieder weiter verbreitet haben.
Lauterbach empfiehlt die vielerorts geltenden 1,50 Meter Abstand zwischen den Zuschauersitzen im Kinosaal. Nach Meinung der Kinobranche würde das allerdings keinen auch nur annähernd rentablen Kinobetrieb zulassen.
Dann müssen aus meiner Sicht die Preise etwas nach oben angepasst werden, denn ich glaube, dass die Menschen, die jetzt ins Kino gehen wollen, die das Kino vermissen, dass sie auch bereit sind, etwas mehr zu zahlen, wenn gesichert ist, dass sie sich nicht infizieren. Und wir brauchen auch entsprechende Unterstützung der Kinos.
Eine Maskenpflicht auf dem Kinositz gilt nur in Niedersachsen und Bayern. Dort darf sie aber für den Verzehr abgenommen werden. In Thüringen wiederum hat jede Stadt eigene Regeln.
Die Thüringer Landesregierung hat so ein bisschen die Verantwortung an die einzelnen Gesundheitsämter abgegeben und die halten sich jetzt ziemlich nah an die härtesten Regelungen, die es so gibt, nämlich 1,50 Meter Abstand. Wenigstens dürfen unsere Gäste ihre Masken, wenn sie dann sitzen, absetzen. Das ist ganz gut. Kontaktverfolgung müssen wir einhalten.
Meint Christian Pfeil, der unter anderem das Metropolkino in Gera betreibt. Er will trotz der Abstandsregeln am 2. Juli öffnen.
Die Leute waren so loyal. Die Leute haben Geld gespendet, Gutscheine gekauft, wie wahnsinnig. Und ich will denen natürlich auch zeigen, hallo, ich bin wieder da.
Karl Lauterbach hatte sich bundeseinheitliche Empfehlungen für die Kinos gewünscht, aber das ließ sich nicht realisieren, betont der Vorsitzende des Filmkunsttheaterverbandes AG Kino, Christian Breuer.
Die Kinoverbände haben Muster für Hygienekonzepte für die Kinos entwickelt. Tatsächlich ist jetzt durch die unterschiedlichen Regularien der Länder es nicht einfach, das identisch zu gestalten. Das heißt, am Schluss werden die Kinos von den lokalen Gesundheitsämtern nach Maßgabe der im jeweiligen Land geltenden Regeln geprüft. Wir versuchen mit den Ländern im nächsten Schritt, dass man da zu einer Vereinheitlichung kommt.
Anders als Lauterbach befürwortet Breuer eine Regelung ohne 1,50 Meter Abstand. Aber was bedeutet das alles für Menschen aus Risikogruppen? Lauterbach rät ihnen nicht generell vom Kinobesuch ab.
Ich würde allerdings ein Kino aussuchen, wo die Sicherheitsbedingungen gut sind. Und ich würde eine Maske tragen. Maske tragen, Abstand halten, nicht in die Vorstellungen gehen, die voll besucht sind. Und wenn ich wirklich Risikofaktoren hätte, würde ich mir auch überlegen, ob ich mir den gleichen Film dann nicht zu Hause anschaue.
Auch der Virologe Martin Stürmer rät nicht vom Kinobesuch ab. Er glaubt auch nicht, dass Kinos zur Verbreitung der Pandemie beitragen.
Es gibt andere Situationen, die wir als Hotspots kennengelernt haben. Das war im Prinzip der Gottesdienst in geschlossenen Räumen mit Verzicht auf die Maske, mit gegebenenfalls auch Gesang oder Familienfeiern. Das sind alles natürlich Situationen, die sich jetzt vom Kinobesuch eher unterscheiden würden. Also sprich, wenn dort im Kino tatsächlich mit Abstand und Maske gesessen und der Film geguckt wird, sehe ich das nicht als signifikanten Beitrag zur Verbreitung des Virus.
Auch Menschen aus Risikogruppen könnten ins Kino gehen, sollten aber auf dem Sitz Maske tragen, mit 1,50 Meter Abstand sitzen und auf Verzehr verzichten.
Es ist natürlich so, dass das Risiko relativ gering sein dürfte, sich unter dem genannten hygienischen Konzept im Kino zu infizieren. Und insofern besteht natürlich durchaus auch die Möglichkeit, auch für Risikogruppen mal das Kino zu besuchen. Ich würde es halt auf ein Minimum beschränken. Das ist so die Empfehlung.
Auf die Frage, ob es bei einer zweiten Corona-Welle nochmals zum Lockdown mit Kinoschließungen kommt, antwortet Lauterbach.
Also ich glaube nicht, dass wir nochmal einen vollständigen Lockdown machen werden. Und ich glaube nicht, dass eine zweite Welle die Größe der ersten Welle im Ansatz auch nur erreichen wird. Von daher ist da die schnelle Antwort zum Glück nicht.
Tja, unverwechselbar der Kirsche-Einschlag. Karl Lauterbach und andere über die Frage Kino, ja oder nein? Und wenn ja, wie viele und wie und wo und überhaupt?